Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und immer noch einzigen Fußball-Podcast. Und ja, etwas später, als ihr es gewohnt seid, aber wir haben auch noch Fulltime-Jobs. Also, schickt diese Folge an alle eure Bekannten und Verwandten, damit wir das jetzt endlich hier Vollzeit machen können und immer rechtzeitig für euch liefern können. Und dafür stehe ich mit meinem Namen und ich heiße nicht nur Anton, sondern auch Moritz. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Servus, finde ich einen sehr schönen Appell, den du da direkt mal an unsere Hörerinnen und Hörer richtest. Ja, wir wollen natürlich, dass dieser Podcast nicht nur ein paar Millionen einbringt, sondern so viele Millionen, wie wir auch mit unseren Fulltime-Jobs verdienen. Das ist auf jeden Fall wichtig und deshalb wollen wir natürlich weiterhin ja, diese Folgen so hochqualitativ, wie ihr es gewohnt seid, gestalten. Und deswegen will ich hier gar nicht weiter rumbrabbeln von irgendwelchen Millionen oder so, sondern reinstarten in unsere erste Rubrik.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Ja, Anton, ich bin dir sehr, sehr dankbar. Oder soll ich sagen, ich muss ein Hühnchen mit dir rupfen, dass du mir diesen Verein übrig lässt in den Siegern. Gucke ich da ins Skript rein, Anton hat seine Sieger schon ausgefüllt und dann fehlt da jemand und den muss jetzt ich nehmen.
Ja, ich dachte, Frechheit, du nimmst deinen Nordclub.
Nee, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Ich muss mit dem HSV starten. Aber konkret nehme ich Rayan Philippe, der bei dem 4-0 des HSV gegen wirklich schlechte Mainzer, zu denen wir später auch noch kommen werden, einen Doppelpack geschnürt hat und ich finde auch extra nochmal spannend oder interessant, ihn zu nehmen, weil er ja kurz vor einem Wechsel zu Mainz stand, bevor dieser ganze Deal zum HSV überhaupt zustande kam und sich das dann am Ende wohl nur irgendwie zerschlagen hat, weil die Mainzer so ein bisschen nicht ja, das zahlen wollten, was Braunschweig gefordert hat und dann ist er eben zum HSV und knallt jetzt direkt mal den Mainzern zwei Dinger rein im ersten Spiel gegen seinen fast neuen Verein. Und das auch ziemlich gut, also der ganze HSV ist hier zu nennen, war ein super gutes Spiel. Sie haben vor heimischer Kulisse wirklich richtig, richtig gut performt, auch offensiv mal eine Gefahr gezeigt, die man sonst noch gar nicht so kennt von ihnen und eben personell für mich herauszuheben, Rayan Philippe mit einem Doppelpack, der ja zumindest mal gezeigt hat, dass das auch in der ersten Liga kann. Hat er in der zweiten Liga schon gut getroffen, letzten Jahre für Braunschweig und jetzt auch mal für den HSV und das ausgerechnet gegen das Team, zu dem er fast gewechselt wäre.
Ja, generell gerade eine unfassbar gute Phase beim HSV. 3 Spiele, 7 Punkte und vor diesem ersten Sieg dann gegen die Heidenheimer, da war die Stimmung schon so ein bisschen, da musste man mal gucken. Man hört hier und da Klaus Costa, der war schon so ein bisschen in Gefahr, möchte ich es mal nennen. Jetzt also Sieg gegen Heidenheim, dann unentschieden und jetzt dieser Sieg gegen Mainz. Also das ist natürlich überragend für die Hamburger und man merkt einfach, dass da eine gewisse Qualität noch dazugekommen ist mit den Neuzugängen, die teilweise kurz vorm Ende des Deadline Days da noch in den hohen Norden dazugestoßen sind. Und dieser Sieg jetzt am Sonntag gegen Mainz, das ist ein Statement, kann man schon sagen. Der HSV scheint endgültig wieder in der Bundesliga angekommen zu sein. Und für alle HSV-Fans natürlich nochmal ein besonderes Geschmäckle, jetzt tabellarisch sogar vor den Nachbarn aus St. Pauli.
Ganz kurz, erster oder höchster Bundesliga-Sieg seit, weißt du, hast du es gesehen?
Nicht gesehen, wenn du so fragst, so wahrscheinlich so 8, 9 Jahre, 10 Jahre?
2013.
Eieieiei.
12 Jahre, 12,5 wahrscheinlich mindestens.
Ja, das tut doch nochmal extra gut. Also auch völlig verdient, muss man sagen. Schöne Geschichte, genau richtig, wie du sagst, Rayan Philippe, der auch im Zettel der Mainzer war, aber dann eben nicht dahin gewechselt ist, sondern jetzt zum HSV gegangen ist, sagt, tja, hättet ihr mal mich genommen, vielleicht wäre das Spiel dann anders gelaufen. Aber das ist natürlich etwas sehr hätte, wenn und aber. Und diese Sätze sagt man bei einem Verein derzeit wirklich gar nicht. Und ja, Moritz, ich muss sie wieder nehmen. Ich habe auch extra geschrieben, mein erster Spieltagssieger, der FC Bayern, wer denn sonst? 3-0 in Frankfurt. Und ich finde es ganz interessant. Ich habe einen Kommentar auf Social Media gelesen, der, finde ich, die Gemütslage bei den Bayern ganz gut zusammenfasst. Und zwar, es ist das erste Mal seit Jahren, wo man als Bayern-Fan oder wo diese Person als Bayern-Fan, die den Kommentar geschrieben hat, überhaupt gar keine Bedenken vor Spielen hat. Also man könnte ja meinen, klar, bei den Frankfurtern war es jetzt so ein bisschen hin und her die letzten Wochen, aber eine verdammt starke Offensive, die Bayern zu Gast, da ist man nochmal extra motiviert. Aber ich finde, diese Person hat es ganz gut getroffen. Die Bayern wirken derzeit so gefestigt, dass man in so ein Spiel in Frankfurt so reingeht, dass man denkt, ja, das machen wir schon. Wir sind schon gut genug. Und nach 15 Sekunden wurde das bestätigt. Und du hast es ja gesehen, wir haben am Wochenende das Spiel zusammengeguckt. Und meine Reaktion beim 1:0 durch Luis Diaz war, jo, guter Start.
Ja, gar nicht so schlechter Start. Ne?
Gar nicht schlecht. Kann man mal machen. Das nehmen wir mit. Ist doch ganz ordentlich. Ja. Gebe ich zu. Das ist eben gerade diese Verwöhntheit, die man da auch hat als Bayern-Fan, weil man das Gefühl hat, es läuft. Und man macht sich gar keine Sorgen. Es gibt keinen Grund zu sagen, ah, aber da müssen wir jetzt vielleicht doch aufpassen, da sind wir jetzt doch irgendwie vielleicht hinten nicht stabil genug oder so. Es läuft und läuft und läuft. Nicht nur bei Harry Kane, nächster Rekord, 11 Tore nach 6 Spielen, noch keiner geschafft. Luis Diaz macht einen Doppelpack, du spielst zu Null in Frankfurt. Der FC Bayern als Spieltagssieger, wer sonst?
Ja, ich kann nicht viel hinzufügen. Das ist einfach, wie wir es hier gefühlt gerade jede Woche sagen. Ich habe schon überlegt, ob man ich einfach mal so ein Muster-Bayern-Take aufnehmen soll und den dann jede Woche quasi einfach nur so Pause und dann so Torschütze einfügen und weiter drücken. Und einfach so, ja, die Bayern, super sorgenfrei, gehen sie hier durch die Saison. Ungefährdet dieser Sieg, frühes 1-0, dann das 2-0 zum genau richtigen Zeitpunkt, dann irgendwann der Elfmeter von Harry Kane, hier Harry Kane Elfmeter einfügen und dann am Ende ein 3-4-0 ungefährdet. Also es ist einfach wahnsinnig stark aktuell und ich denke mir dann auch, also mir läuft dann schon immer so ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn ich dann so eine Bayern-Fan-Reaktion neben mir auf dem Sofa sitzen habe, die, ja Gott, das ist ja, kann man ja mal so machen, das ist ja gar nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich kann es ja auch nicht den Bayern-Fans verübeln, weil ich wäre ja genauso. Also man ist dann halt so erfolgsverwöhnt. Wie soll man dann auch anders drauf reagieren? Das sind einfach Welten, die da zwischen den Bayern und anderen Clubs gerade liegen. Und deswegen bleibt mir da nicht viel übrig, als zu sagen, Hut ab, das ist richtig stark. Und Vincent Kompany hat die mal so richtig im Griff und wirklich so mittig auf der Siegerstraße. Also da besteht echt keine Gefahr.
Absolut. Und vielleicht verstärken sie sich ja in den kommenden Jahren noch mit einem, der es erstmals auf unsere Siegerliste geschafft hat. Und zwar Said El Mala, der Express. Titel schon El Mala Donna, das neue Wunderkind vom 1. FC Köln. Siegtorschütze mit einem richtig schönen Sololauf beim Freitagabendspiel gegen Hoffenheim. Und der Junge macht wirklich richtig, richtig Spaß. 19 Jahre jung und schon 2 Tore erzielt, jetzt sogar als Matchwinner. Und in Köln, ja, da hat man im Sommer schon 15 Millionen, 20 Millionen aus England für ihn abgelehnt, weil man eben diese Hoffnung hat, da entsteht so ein neuer, ja, ist noch sehr früh, so ein neuer Podolski, sage ich jetzt mal. Also der Junge wird gerade schon richtig krass gehypt und das meines Erachtens nach völlig zu Recht. Da werden auch sogar schon Stimmen groß. Ich erinnere mich, wir haben mal bei uns bei Sky so eine Umfrage gestartet. Wer muss unbedingt mit zur WM 2026? Da gab es einige Stimmen für Said El Mala. Der hat ja auch schon bei den U19, U17, WMs, EMs immer von sich reden gemacht. Und jetzt zeigt das eben auch in der Bundesliga. Und ich habe es deswegen anfangs gesagt, dass er vielleicht bald die Bayern verstärkt, weil er sich eben durch diese Leistung ins Blickfeld von ganz vielen Topclubs spielt. Wie schon angesprochen, englische Vereine waren schon dran und auch Dortmund und Bayern beobachten den natürlich. Also wenn da so ein Talent unterwegs ist in der Bundesliga, ein deutsches Talent auch noch, dann sind sie natürlich da. Ich habe jetzt auch unlängst, bei uns geht ja Transfer-Update wieder los und da wurde auch schon gesagt, also die Bayern haben auf jeden Fall bei Köln hinterlegt, wenn da was Konkretes reinkommt, bitte sagt uns Bescheid, denn wir wollen dann auch mal vorfühlen, ob wir nicht vielleicht doch noch da mitmischen wollen. Das ist alles Zukunftsmusik. Was feststeht und in der Gegenwart passiert ist, El Mala mausert sich zum ja, Leistungsträger ist immer so ein großes Wort, aber zu einem richtig festen Bestandteil dieser guten Kölner Mannschaft bis hierhin. Platz 6 jetzt in der Tabelle als Aufsteiger, Sieg in Sinsheim, top, Elmaler, Matchwinner.
Punkt. Also der ist wirklich richtig stark aktuell. Ich habe mir wirklich schon gedacht, bevor ich hier mein Skript ausfüllen konnte oder befüllen konnte, habe ich mir gedacht, ey, El Maladonna, den schreibst du halt direkt auf, ne? Und dann komme ich hier rein und sehe, auch der ist schon vergeben. So ist es dann eben, aber der ist, wie du schon gesagt hast, richtig stark. Es gibt auch tatsächlich ein paar Leute aus so dieser Fußball-Medienbranche, Fernsehbranche, die sowas haben kommen sehen vor der Saison. Das finde ich echt krass. Es gibt den einen oder anderen, der jetzt natürlich auch seine Receipts rausholt und sagt, ey, ich habe das gecallt vor 2 Monaten oder so. Muss man dann auch Respekt zollen, aber das ist schon wirklich sehr stark. Und der hat halt diese Anlagen, die du einfach, also die du nicht lernen kannst. Das gibt es in verschiedenen Sportarten, irgendwie groß sein, schnell sein, kannst du einfach nicht lernen. Das bringst du mit. Klar, da kann man ein bisschen dran arbeiten mit irgendwie Athletik-Coaches, aber du hast nicht plötzlich dein Sprinttempo um 6 km/h oder was gesteigert. Also das ist einfach sind Anlagen, die dich einfach schon mal in eine andere oder dir ein anderes Potenzial geben und deswegen gepaart mit seiner technischen Raffinesse, die er da auch hat und auch seiner Torgefahr, macht ihn das jetzt schon super interessant. Und ja, wer weiß, vielleicht macht er dann deinem Ansa den WM-Platz streitig.
Nein, die kommen schon beide mit.
Das wär's natürlich.
Ja, wird eng.
Ja, aber, überragend, überragend. Ja,
guter Mann auf jeden Fall und dem gehört die Zukunft, wenn auch vielleicht noch nicht 2026.
Ja, zumindest die mittelfristige Zukunft gehört auch erstmal Kasper Hjulmand bei Leverkusen. Die Leverkusener sind mein 2. Spieltagssieger. Das ist jetzt bisher nicht überragend überzeugend, was sie da liefern jede Woche oder vor allem in der Bundesliga, aber es sind zumindest jetzt bis auf dieses 1-1, diesen Ausrutscher gegen Gladbach, immer Siege gewesen unter dem neuen Trainer, der auch jetzt schon seit einem Monat da ist. Habe ich irgendwie so ein bisschen, bin ich so ein bisschen erschrocken, als das kam. Ne? Also gefühlt haben wir vorgestern über Ten Hags ausgeredet und jetzt ist Hjulmand schon seit einem Monat da. Und ja, er hat mit seiner Mannschaft eben dieses 2-0 geholt gegen Union Berlin. Es war auch nicht immer ganz so sicher. Also da gab es auch die eine oder andere gute Konterchance von Union Berlin, die natürlich ohne Ilias Ansa in der Startelf vorne einfach nicht die nötige Durchschlagskraft hatten. Das ist eh klar. Haben wir auch zusammen geguckt. Wir haben den Fußball-Samstag quasi zusammen verbracht. Und das war dann auch, haben wir sofort gesehen, gut, steht nicht in der Startelf. Hast du natürlich auch gesagt, das wird nichts. Und so war es dann leider auch für die Unioner und für Leverkusen waren es dann Poku und Kofane, irgendwie eine witzige Namenskombination, die dann für den Sieg sorgen am Ende. Geht dann auch in Ordnung, aber es ist trotzdem, finde ich, alles noch so ein bisschen wackelig in Leverkusen. Auch letzte Woche das Spiel gegen St. Pauli, das sie gewinnen und da auch nicht immer gut aussahen. Also es ist gerade, habe ich das Gefühl, so ein Kartenhaus, das nicht besonders stabil steht. Hjulmand hat nur das Fenster zugemacht, aber wenn das mal wieder aufgeht, dann mal schauen. Also die Punkte sind da und das ist ja erstmal das Wichtigste, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, aktuell sind die in der Verfassung überhaupt keine Gefahr für zum Beispiel die Bayern.
Ganz genau, also das sieht man ja auch, um jetzt einen ganz Mini-Schlenker zu machen, nochmal zu den Champions-League-Spielen, auch da wieder nur ein Unentschieden, also man sieht, dass sich Leverkusen noch schwer tut, aber du hast es vollkommen richtig gesagt. Am Ende zählen gerade jetzt in der Bundesliga nach dieser schwierigen Anfangsphase in der Saison einfach nur die 3 Punkte und die holen sie eben größtenteils, auch wenn es dann nicht super schön ist. Kofane dann auch beim 2-0 einfach eingeladen, das gehört dann manchmal auch dazu, aber am Ende steht ein 2-0 für Leverkusen und das nicht ganz unverdient, stehen auf Platz 5 der Tabelle und sind einfach wieder in den Gefilden, in denen sie sich selber sehen, das ist sicher auch ein Verdienst von Kasper Hjulmand. Wobei auch, zum Beispiel, ich erinnere mich, ich habe da einen Vorbericht gemacht zum Spiel gegen PSV und da war Tabsoba auch nochmal auf der Pressekonferenz und hat auch nochmal gesagt, zum einen war es schwierig, weil Ten Hag neu war und ein neues System etablieren wollte, aber zum anderen waren auch einfach über 10 neue Spieler, also hat er auch nochmal gesagt, der Umbruch war einfach groß. Und da ist ja klar, dass du mit der Zeit auch dich mehr einspielst. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, das System von Hjulmand liegt den meisten einfach besser, weil es dem von Xabi Alonso halt mehr ähnelt. Und Ten Hag wollte was ganz Neues mit ganz vielen Neuen. Und da konnten dann selbst die Säulen, sage ich mal in Anführungsstrichen, die noch geblieben sind, das am Anfang nicht richtig umsetzen. Jetzt kommen sie so langsam wieder in die Spur. Aus deutscher Sicht in der Champions League natürlich noch ein bisschen, ja, lässt das noch ein bisschen zu wünschen übrig. Haben ja jetzt ein schweres Programm mit unter anderem PSG und City und Benfica, glaube ich, noch dazwischen. Aber in der Bundesliga, ja, sind sie wieder auf Kurs. Und das ist, glaube ich, in Leverkusen momentan so ein bisschen das Wichtigste, weil das ja echt auch ein großer Schritt war, da sich so schnell dann wieder von Ten Hag zu trennen.
Das ist richtig. Da muss man der Mannschaft dann auch ein bisschen Zeit geben. Aber ich glaube, es fällt einem einfach schwer, wenn man die letzten Jahre Leverkusen-Fußball, zumindest die letzten zwei unter Alonso, einfach so im Kopf hat. Und dann sieht man, was sie gerade machen. Aber ja, wir haben ja auch genug im Sommer drüber gesprochen, wie viele wichtige Spieler einfach weg sind. Von daher ist das einfach nicht das gleiche Leverkusen wie die letzten Saisons. Und das ist dann einfach so.
Ja.
Anton, für meinen dritten Sieger habe ich jetzt eine Frage an dich. Was ja, heißt wohl Genuss auf Marokkanisch?
Hast ja, du eine Idee? Am Anfang dachte ich, du meinst vielleicht Bangula, aber das ist es wahrscheinlich nicht.
Nee, knapp daneben, es ist El Janus. Der okay. Neuzugang gut, des gut. VfB Stuttgart, einer, der ja auch gebündelt mit den anderen Nick Woltemade ersetzen soll. Und bei dem funktioniert das bisher ganz gut. Ist von Leicester City gekommen für nicht wenig Geld, nördlich der 20 Millionen. Aber einer, der richtig Spaß macht, finde ich. Individuell richtig starker Spieler, gutes Dribbling, auch guter Abschluss. Hat da, glaube ich, so den langsamsten Treffer außerhalb des Strafraums, den ich je gesehen habe, erzielt im Sonntagsspiel gegen Heidenheim, dass sie 1-0 gewonnen haben. Super platziert, aber es war wirklich gefühlt ein Pass mit der Innenseite. Und Ramay, der Keeper der Heidenheimer, macht sich lang, kommt aber einfach nicht ran. Und so gewinnen die Stuttgarter mal wieder 1-0, mal wieder auch zu 0, was in der Liga zumindest häufig passiert ist. Gegen Köln haben sie zuletzt mal 1 kassiert, aber sonst sehr, sehr häufig zu 0 gespielt in letzter Zeit. Das ist ganz gut, was Stuttgart da macht und vor allem, was El Janus da macht, gefällt mir gut. Hab ihn jetzt eben schon ein paar Mal gesehen und hat mir jedes Mal eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist einer, über den sich die Stuttgarter Fans noch häufig freuen werden und der eben jetzt schon gezeigt hat, ich glaube, schon 3 Tore gemacht, dass er einfach sofort helfen kann, sofort Tore macht. Und das ist doch was Schönes für alle, die es mit den Schwaben halten.
Ja, mega Spieler, macht richtig Bock. Aber in Stuttgart ist ja trotzdem, also der Sieg war mega wichtig. Das war auch mehr oder weniger ein Pflichtsieg, stehen jetzt auf Platz 4. Aber die Stimmung ist, habe ich das Gefühl, trotzdem so ein bisschen gedrückt. Vor allem ob der Verletzung von Ermedin Demirovic, der jetzt ja bis zu, man hört so 6, 7, 8 Wochen sogar ausfallen könnte. Das ist hart, weil Undav eben auch noch verletzt ist. Und dann ist eine neue Baustelle aufgegangen mit Nübel im Tor, wo es jetzt heißt, dass sie wohl nicht mit ihm verlängern wollen, beziehungsweise ihn nicht kaufen wollen von den Bayern, weil zu teuer. Und eine neue Leihe kommt auch nicht in Frage. Das heißt, da bahnt sich auch ein Umbruch auf der Torwartposition an. Alles auch noch Zukunftsmusik. Aber da sind eben jetzt gerade auch aus dem Nichts so ein bisschen, also was heißt aus dem Nichts? Demirovic hat sich halt nun mal leider verletzt. Sind da noch Nebenschauplätze aufgegangen, die jetzt gerade so ein bisschen die Länderspielpause beim VfB bestimmen, obwohl es eigentlich auch so schön hätte sein können mit diesem zu Null Heimsieg, ja, gegen Heidenheim, aber Stuttgart zuletzt gegen Heidenheim. Ich glaube, es war sogar der erste Sieg gegen die Heidenheimer, zumindest zu Hause in der Stuttgarter Geschichte. Die Heidenheimer noch nicht so lange mit dabei in der Bundesliga, klar, aber dementsprechend, ja, ergebnistechnisch super. Personell gibt es da gerade das ein oder andere Fragezeichen. Aber wenn einer gezeigt hat, wer zum Beispiel in die Bresche springen könnte für Demirovic, dann ist es eben El Canus, der bisher eine super Saison spielt. Dementsprechend ist der marokkanische Genuss auf jeden Fall da nach diesem Spieltag. Alles Weitere ja, wird sich dann zeigen, wenn wir sicher auch noch besprechen. Wie gesagt, die Demirovic-Verletzung, die tut mir einfach ein bisschen leid, weil wir haben schon in den letzten Wochen oft drüber gesprochen, wie sehr wir ihn beide mögen. Und er war auch einfach gut in Form, dass er jetzt pausieren muss. Ist für die ganze Liga, außer die Stuttgarter Gegner, einfach schade.
Da stimme ich dir zu. Ich musste gerade kurz schmunzeln, weil ich dachte, bei deiner Überleitung wer für Demirovic einspringen könnte, referenzierst du auf deinen dritten Spieltagssieger. Und da war ich dann gespannt, wie du den Punkt ausführst. Aber dann gebe ich dir mal jetzt die Chance.
Ja, der könnte das sicher auch noch, auch wenn er vielleicht nicht mehr ganz so spritzig ist, wie es damals natürlich war. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Ich hatte ihn zuletzt dreimal in Folge, glaube ich, bei den Verlierern mit dabei. Jetzt verdient bei den Gewinnern, die Rede ist natürlich von Sandro Wagner. Und ja, wie ich schon gesagt habe, das völlig zu Recht. 3-1-Sieg für seine Augsburger gegen Wolfsburg. Das war der Befreiungsschlag. Also das war ein Befreiungsschlag. Das war noch nicht der entscheidende Befreiungsschlag. Aber das tut verdammt gut, gerade jetzt so mit diesem Sieg in die Länderspielpause zu gehen. Es ist nun mal Sandro Wagner. Es wird vielleicht auch zu viel gefühlt um seine Person geredet. Aber er klickt, er zieht, er polarisiert. So funktioniert es nun mal eben auch. Und man hat, finde ich, trotzdem gemerkt in dieser Woche vor diesem Spiel gegen Wolfsburg, dass ihm das Ganze schon so ein bisschen, ja, zugesetzt hat. Also er war ein bisschen bedeckter, ein bisschen reservierter. Auch auf der Pressekonferenz, die ich mir auch von der Arbeit aus anschauen musste, zwar auch in seinem Sandro-Wagner-Stil, aber ein bisschen ruhiger. Das hat man schon gemerkt. Das hat ihn schon auch beschäftigt, was da um seine Person auch los ist. Ja, er sagt dann auch immer, ich lese das alles nicht, aber das kann ja nicht an einem vorbeigehen. Er sagt dann immer, er merkt es an den Personen um ihn herum, sein familiäres Umfeld und so weiter, was man auch gut verstehen kann. Also das geht ja gar nicht, dass einem sowas kalt lässt, wenn da einfach so viel teils auch sehr Kritisches und Negatives um seine Person geschrieben und berichtet wird. Er ist eben diese schillernde Figur. Ich persönlich mag das unglaublich gerne an ihm, aber ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in diese Sparte rutschen und nur sagen, es geht hier nur um Sandro Wagner. Ja, ich bin auch Teil dieses Medienzirkuses und habe hier nicht Augsburg hingeschrieben und die letzten Male nicht Augsburg als Verlierer genommen, sondern Sandro Wagner, weil er es eben auch zulässt, in dem, wie er sich gibt. Also wir haben ja über seine Aussagen auch gesprochen, die ihn da so ein bisschen teilweise quasi ja wieder in den Rücken gefallen sind, wieder auf ihn zurückgefallen sind, so ist es besser. Und jetzt hat er einfach mal seine Mannschaft so eingestellt, dass die Leistung auf dem Platz gesprochen hat. Und das ist das Wichtigste. Und in Augsburg wurde schon so viel über den Trainer gesprochen. Es gibt Mannschaften da unten, die haben weniger Punkte als die Augsburger. Und bei denen ist gefühlt weniger Drama mit dabei. Das liegt halt nun mal in der Situation, der Sache, in der Personalie Sandro Wagner. Das ist ja irgendwo auch das, worauf sich die Augsburger bewusst eingelassen haben. Das werden sie sicher alles mit einkalkuliert haben. Und umso mehr freut es mich jetzt, weil, wie gesagt, er hat ja auch nach dem Spiel nochmal deutlich gesagt, das ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Natürlich nicht, wie auch. Deswegen freut es mich, dass sie es jetzt auf dem Platz auch mal positiv rübergebracht haben. 3-1-Sieg, Heimsieg, der einfach unglaublich wichtig war für Augsburg, aber eben auch für Wagner selbst.
Definitiv. Ich finde, Du sprichst da was Richtiges an, gerade so ein bisschen vielleicht auch so was Selbstkritisches sollte man dann ihn auch immer zum Thema machen. Das ist auch so eine Huhn-Ei-Situation. Er macht sich selbst zum Thema, macht man ihn dann deswegen mehr zum Thema. Also wer hat angefangen sozusagen? Er ist definitiv auch einer, der sich eben selbst viel inszeniert. Darüber haben wir schon oft genug gesprochen. Ich finde es jetzt in dem Fall bei uns auch richtig, weil gerade wie du sagst, dreimal hintereinander in den Spieltagsverlierern von dir. Das geht nicht spurlos an ihm vorbei, das hat er gesagt. deswegen auch völlig zu Recht, dass man ihn dann auch lobt, wenn es läuft. Dass er da jetzt groß was anders gemacht hat, kann man von außen nicht beurteilen. Ich finde es ganz interessant, wie du sagst, dass er jetzt ein bisschen vielleicht die Brötchen kleiner backt. Und wer weiß, ob das wirklich langfristig anhält oder zumindest mal über mehrere Wochen. Ich glaube, gut tun würde es dem Verein, denn wie du sagst, das ist einfach ein riesen Schauplatz, der gar nicht so groß sein müsste. Sicherlich wollen die Verantwortlichen auch Punkte sehen, aber du sagst auch richtig, da gibt es genug andere Vereine, die weniger gefühlt über ihren Trainer sprechen, zumindest öffentlich. Und das ist natürlich alles, was Sandro Wagner eigentlich selbst zu verantworten hat, weil er hat diese Persona aufgebaut, er hat sich zu so einem ja, für die Medien interessanten Objekt quasi oder Subjekt in dem Fall ja, gemacht. Deswegen, ich find's richtig, ihn hier zu nennen. Die Augsburger, gute Leistung gezeigt gegen Wolfsburg, das kann man ja auch nochmal sagen, war auch ein hochverdienter Sieg. Und das führt dann hoffentlich dazu, dass der Verein insgesamt in ein bisschen ruhigere Fahrwasser kommt. Aber ich glaube noch nicht so ganz dran, dass wir jetzt einen ruhigeren oder deutlich ruhigeren Sandro Wagner erleben werden.
Ja, das, wie du auch richtig gesagt hast, werden einfach die nächsten Wochen zeigen. Und da muss man ihm und dem Verein auch einfach Zeit geben, weil noch ist alles im Lot. Die Leistungen zuletzt haben halt einfach nicht gestimmt. Jetzt war es endlich mal wieder ein gutes Spiel und sie haben sich auch endlich mal wieder belohnt. Was wiederum meinen ersten Verlierer auch zutage bringt. Und es ist der Gauda Guardiola. Es ist Paul Simonis, Trainer der Wolfsburger. Und die wiederum warten jetzt auch schon, wie zuvor die Augsburger, seit dem ersten Spieltag auf einen Sieg. Und bei denen sieht es, ja, ganz schön düster aus. Also die Augsburger jetzt durch diesen Erfolg gegen Wolfsburg vor die Wölfe gesprungen, tabellarisch. Und dementsprechend, ja, man muss ihn jetzt mal mit reinnehmen wieder. Es sind wieder die Wolfsburger. Ich kann es eigentlich nicht. Also, wieso reden wir schon wieder darüber? Es ist doch immer gefühlt das Gleiche. Na komm, wir glauben diesmal ein bisschen an sie. Die werden schon in der oberen Tabellenhälfte stehen. Nein, es funktioniert nicht. Was ist denn da los?
Ich kann es dir nicht beantworten. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist, es sind natürlich jetzt noch wenige Spiele gespielt in dieser Saison. Da muss man einfach noch ein bisschen abwarten, dass man nicht jedes Spiel gewinnt oder zumindest gar keins verliert. Das ist einfach auch vielleicht eine Messlatte, die ein bisschen zu hoch ist. Aber die Leistung war einfach komisch. Und die war, finde ich, auch am Anfang der Saison, noch weiter am Anfang der Saison, war sie auch nicht so gut, wie vielleicht die Ergebnisse immer gezeigt haben. Die waren ja auch 3-4 Spiele, glaube ich, lang ungeschlagen. Irgendwann ist dann so ein bisschen auch eben, sind diese Schwächen oder die Sachen, die sie noch nicht so gut machen, sind dann auch zutage gekommen. Und ja, damit der Gauda Guardiola ein bisschen reifen kann noch in Wolfsburg, damit er vielleicht vom jungen Gauda Guardiola zum mittelalten oder vielleicht sogar zum alten Gauda Guardiola wird, brauchen sie natürlich ein bisschen konstantere Leistungen. Und wir haben es am Samstag zusammen gesehen, das war gruselig, was die da in Augsburg gespielt haben. Also wirklich von allen Beteiligten grottenschlecht, teilweise von Spielern wie Koliarakis, der wirklich eigentlich einer der Besten sein sollte. Also hat, glaube ich, muss ich einfach nochmal hervorheben, vielleicht den verrücktesten Querfehlpass in der eigenen Hälfte, im eigenen Drittel hinten gespielt, den ich seit langem in der Bundesliga gesehen habe. Irgendwie von der eigenen Eckfahne spielt er den quasi, will er den Seitenwechsel spielen, auf die andere Seite rüber zum Rechtsverteidiger, steht hinten links und spielt den auf den Elfmeterpunkt hüfthoch. Und der Augsburger Stürmer nimmt ihn an, kann den Ball dann aber nicht mehr am Verteidiger vorbei schießen. Der Schuss wird geblockt, aber das sind so Sachen, also die passieren wirklich in der Kreisliga eigentlich.
Ja, und da kriegst du dann einen riesen Einlauf in der Kreisliga.
Ja, also, genau. Also wenn du das kannst, diese Seiten wechseln, das kriegt er sonst auch gut hin, okay. Vielleicht ist das dann einfach so ein bisschen hat diesen Tag dann ganz gut beschrieben, der Wolfsburger, dass dieser Pass so ausgeführt wird. Aber das war wirklich unglaublich, wo man sich echt an den Kopf fasst und fragt, was ist eigentlich mit den Wolfsburgern los? Und ja, bevor wir da jetzt wieder sagen, das ist die gleiche Scheiße wie die ganzen Jahre davor auch, dass man eigentlich dem Kader nicht gerecht wird, würde ich sagen, geben wir dem Gauda Guardiola, um ihn nochmal zu nennen, hier vielleicht einfach noch ein paar Wochen. Aber ich bin schon bei dir, das ist irgendwie komisch und es ist wieder mal ja rein fußballerisch nicht gut genug für das, was da eigentlich rumläuft. Also man darf da auch einfach nicht vergessen, was die für Baller eigentlich im Kader haben.
Genau, und es sind jetzt eben 3 Niederlagen in Serie. Klar, da war Dortmund und Leipzig mit dabei, aber dieses Spiel gegen Augsburg, das hätte einfach den ganzen Saisonstart komplett umkrempeln können. Also du hättest 8 statt 5 Punkte, wärst da oben mit dran, 1 Punkt hinter zum Beispiel Frankfurt, und dann redet keiner davon, was ist denn da jetzt los in Wolfsburg, sondern sagt er, oh toll, solide, gut gestartet, klar, 2 bittere 0-1 Niederlagen, aber ansonsten alles gut. Und jetzt stehst du da plötzlich kurz vor der Abstiegszone und alle sagen, was ist denn schon wieder mit den Wolfsburgern los? Also schwierige Situation, aber du hast natürlich vollkommen recht. Noch ist da eine Menge Zeit für alle Beteiligten beim VfL.
ja, Zeit brauchen die Bayern Verfolger, habe ich jetzt mal in Anführungszeichen geschrieben. Brauchen die auch, um gefühlt noch in eine Form zu kommen, die den eben genannten Bayern gefährlich wird. Ob es überhaupt so weit kommt in dieser Saison, das werden wir noch sehen. Wir haben es eigentlich vorhin gesagt, Bayern eigentlich so ein bisschen außer Konkurrenz dieses Jahr. Ich habe aber trotzdem die Bayern-Verfolger in Anführungszeichen aufgeschrieben, um natürlich über dieses Dortmund-Leipzig-Spiel zu sprechen, was schon natürlich spannend war. Keiner von den beiden hat jetzt irgendwie, also man kriegt dann gefühlt halt als Zweit-, Dritt-, Viertplatzierter direkt diesen Titel Bayern-Verfolger. Wie sehr man die dann wirklich verfolgt, ist dann immer so die Sache. Das kann mal enger, mal weniger eng sein, ob man die roten Rücklichter sieht oder ob die schon so weit weg sind. In dem Spiel, finde ich, war es sehr spannend eigentlich. Leipzig, die da früh in Führung gehen. Dortmund, die eigentlich bis zum Ausgleich sehr, sehr schwach waren in meinen Augen und dann ein besseres Spiel gemacht haben. Und auch hinten raus war es dann echt sehr, sehr offen. Und ich habe sie beide als Verlierer hier reingenommen, weil natürlich dieses Unentschieden keinem hilft. Gerade in der frühen Saisonphase lässt das diesen Abstand natürlich dann direkt größer werden. Das ist natürlich gleich viel wert wie ein 1-1 am 26. Spieltag. Da darf man dann auch nicht immer zu viel drauf geben. Die Tabelle in den ersten Spieltagen, die verändert sich einfach schneller. Aber das ist natürlich ärgerlich, weil beide eben damit nicht wirklich was anfangen können und dann direkt die Bayern noch weiter davon ziehen lassen. Trotzdem sehe ich beide Teams eigentlich auf einem guten Weg.
Muss ich auch sagen, aber das ist dann eben dieses Blöde in Anführungsstrichen. Wenn du quasi das mehr oder weniger direkte Duell hast, Platz 2 gegen 3 und dann trennst du dich 1-1 und der Erste zieht halt weiter davon, dann kannst du dir am Ende nichts davon kaufen und jetzt stehen beide da. Es ist, wie du richtig sagst, natürlich noch unglaublich früh, aber das geht wieder zurück auf den Punkt, den ich am Anfang gemacht habe bei den Bayern. Momentan hast du halt überhaupt gar nicht das Gefühl, dass da irgendwas anbrennen könnte. Vielleicht ja nach der Länderspielpause. Das ist dann so ein Moment, glaube ich, wo Dortmund die Chance hat, sich mal so richtig in der Saison anzumelden. Oder die ganze Liga sieht, okay, ist vorbei. Also es ist ja auch noch in München, der Klassiker, für alle, die es nicht gerade sofort gecheckt haben. Bayern empfängt Dortmund und ich sag mal so, ich als Bayern-Fan freue mich gerade auf dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob sich die Dortmunder so drauf freuen.
Ja, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist, das zeigt ja auch so ein bisschen, in was für einer Verfassung die Bayern gerade sind, wenn man sagt, ja, jetzt gerne die ganzen Top-Spiele, weil gerade läuft's da einfach. Ja, das wird richtig spannend. Ich freue mich da als neutraler Fan drauf. Wird natürlich auf ein bisschen Spannung in der Meisterschaft hoffen. Aber aktuell, gerade in München, erinnert man sich da eher oder fühlt man sich da eher so ein bisschen an eben diese Zeiten erinnert, nachdem die Dortmunder Meister wurden und die Bayern eigentlich in München meistens eine ziemliche Watschen verteilt haben. Deswegen, ich bin gespannt, wie es wird. Aktuell sind die Bayern Verfolger, in Anführungszeichen, noch nicht so richtige Verfolger. Und mein zweiter Verlierer, den hätten wir eigentlich am Anfang der Saison gerne damit reingenommen in diese Verfolgerkategorie, aber aktuell rutschen die da so langsam ein bisschen raus. Und das finde ich ein bisschen schade. Es ist die Frankfurter Eintracht. Denn, ja, wie ihr alle wisst, sind wir beide ja eigentlich Fans dieses Fußballs, dieser Mannschaft. Ich vor allem habe sie auch vor der Saison eigentlich als Vizemeister getitelt schon. Das ist alles natürlich locker noch drin. Aber aktuell ist es einfach ein bisschen zu verrückt. In diesem Spiel gegen Bayern kannst du natürlich verlieren. Ein bisschen Pech war dabei, als sie da beim Ausgleichstor eben dieses Handspiel zurückgepfiffen bekommen haben, was vor dem vermeintlichen 1-1 dann lag. Zu Recht sind wir uns, glaube ich, einig. Ist unglücklich, will er natürlich auf keinen Fall der Doan, dass ihm der Ball dann nochmal so ein bisschen an die Hand fliegt. Aber es verändert einfach ein bisschen die Spielsituation. Und sonst waren sie dann eigentlich nur phasenweise so richtig dran in dem Spiel, hatte ich das Gefühl. Nicht die ganze Zeit. Zweite Hälfte kam auch nicht mehr so viel. Aber insgesamt muss man einfach festhalten, dass sie in jedem Spiel der Saison entweder mindestens 3 Tore geschossen oder mindestens 3 kassiert haben. Tatsächlich außer diesem Spiel und dem 3-1 in Hoffenheim, in Sinsheim, waren es mindestens 4 geschossen oder kassiert. Und das ist natürlich schon eine Wahnsinnsstatistik, weil eben nicht alle davon gewonnen wurden, sondern einige verloren, auch ziemlich hoch. Oder eben dieses 6-4 in Gladbach, also das Pendel, was wir letzte Woche schon gesagt haben in der Frankfurter, das schlägt viel zu weit aus. Das ist eine unglaubliche Achterbahnfahrt. Gefühlt der Freefall Tower, der sie dann wieder nach oben schleudert und wieder runter zieht. Das ist einfach zu verrückt. Und da muss man dann jetzt mal so langsam, finde ich, irgendwie den Mittelweg finden. Dieses junge Wilde, was auch Toppmöller, glaube ich, ganz cool findet und auch immer wieder so, ja, ist halt, sind wir halt wir und so. Das stimmt und es macht auch Spaß. Aber es waren jetzt ein paar zu viele Niederlagen, auch in der Champions League gegen Atletico, wo sie ziemlich hoch verloren haben, dass man sagen muss, jetzt müssen wir langsam ein bisschen Konstanz reinbringen, ein bisschen vielleicht auch mal eklig spielen oder einfach uns ein bisschen auch mehr auf die Defensive konzentrieren, dass es nicht so oft passiert, weil so wirst du halt auf gar keinen Fall Vizemeister und so wirst du auch Schwierigkeiten haben, dich für die Champions League zu qualifizieren, wenn du einfach immer mal wieder defensiv so viel anbietest. Auch eben das Spiel neulich gegen Union, dass sie mit 4-3 verlieren, das darf dir einfach nicht passieren. Wenn du gegen solche Mannschaften 3-4 Gegentore kassierst, das ist viel zu viel für eine Top-Mannschaft und deswegen muss man da jetzt langsam mal dran arbeiten. Werden wir sehen, ob sie es in der Länderspielpause schon hinbekommen.
Torverhältnis von 17-16. Der zweitbeste Sturm der Liga, die schlechteste Abwehr der Liga. Also viel das mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Also ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Bayern, nur als Beispiel, für alle, die es nicht vor Augen haben, 25-3. Also völlig verrückt. Zwei davon gegen Sandro Wagners Augsburger. Die haben die
ja,
Qualität.
Die haben ja auch einen Kader, der ist ungefähr vergleichbar.
Ja, davon träumen die Mainzer momentan nur. Wir haben das Spiel schon angesprochen. 0-4 unter die Räder gekommen gegen den HSV. Dementsprechend halte ich es kurz, aber muss sie natürlich hier als Verlierer führen. Mainz mit einem schwierigen Saisonstart. Also da war mal kurz Hoffnung aufgekeimt, als sie dann gegen die eben noch angesprochenen Augsburger in Unterzahl 4-1 gewonnen haben. Auch international übrigens ja nach dem Comeback quasi machen sie es echt gut. Aber in der Liga zuletzt 2 Niederlagen, jetzt Platz 16 und diese Klatsche da beim HSV, das ist natürlich alles andere als der, ja, soll ich es Anspruch nennen, als der Wunsch der Mainzer. Denn ja, jetzt sitzt man da auf Platz 16 in der Länderspielpause und das schmeckt gar nicht.
Ja, man sagt ja, in Beziehungen ist diese Honeymoon-Phase ungefähr so nach 1 bis 1,5 bis maximal 2 Jahren zu Ende. Und ich glaube, da sind die Mainzer gerade angekommen. Also mit Bo Henriksen lief es ja wirklich eigentlich von Anfang an gut. Die Vibes waren überragend. Der Fußball eigentlich ziemlich schnell auch. Und letzte Saison, Top-Saison gespielt. Aber diese Saison, wie du es richtig sagst, sind sie so ein bisschen am Kämpfen, auch noch ein bisschen mit sich selbst. Und da wird, glaube ich, gerade so ein bisschen die Realität einfach weniger rosig, als sie es jetzt lange war in Mainz. Und da muss man jetzt einfach gerade ein bisschen gucken, dass man die Stimmung aufrecht erhält und die Ergebnisse zumindest so handhabt, dass man weiterhin in Schlagdistanz ist auf die europäischen Plätze in der Liga. Ich glaube, das ist alles, was man den Mainzern irgendwie zutrauen sollte. Mehr ist, glaube ich, gerade durch den Abgang von Johnny Burkhardt einfach nicht zu erwarten. Und deswegen, ja, ist es, glaube ich, einfach gerade eine Phase, so ein bisschen wie Leverkusen in einem viel, viel niedrigeren Maß, wo man so ein bisschen gucken muss. Wir sind nun mal jetzt nicht mehr die gleiche Mannschaft wie im letzten Jahr, aber das heißt nicht, dass jetzt plötzlich alles scheiße ist. Aber da braucht es gerade wieder so ein paar Punkte, finde ich. Und da haben sie bisher in der Liga gerade sich nicht so souverän gezeigt, haben jetzt unter der Woche in der Conference League ihr Debüt gehabt, haben da ein mit Sicherheit schwieriges Spiel auf Zypern mit 1-0 gewonnen, also alles in Ordnung, aber in der Liga muss man trotzdem einfach jetzt gucken, dass man den Kahn gerade hält und das, glaube ich, ist jetzt die Aufgabe von Bo Henriksen, auch von den Führungsspielern der Mainzer in den nächsten Wochen, denn die können natürlich trotzdem kicken, da sind ja nicht alle guten Spieler plötzlich weg, aber es ist einfach, gerade glaube ich, man muss wieder ein bisschen da was dafür tun. Man muss wieder ein bisschen arbeiten für die Beziehung. Und das ist jetzt eben der wichtige Punkt bei den Mainzern.
Ja, und ein bisschen arbeiten sollte man oder muss man jetzt auch wieder beim FC St. Pauli. Mein letzter Spieltagsverlierer für diese Woche. Ich habe sie aus mehreren Gründen mit reingenommen. Und zwar zum einen, ja, dritte Niederlage in Folge, Stuttgart-Leverkusen, jetzt Bremen. Zum anderen war nach diesem Rekordsaisonstart bei St. Pauli auch wirklich schon so ein bisschen, wie es in Köln auch schon war, dieses, oh, wir sind ja richtig gut, wir können das ja richtig gut, wir können ja vielleicht ganz oben oder so. Also nicht ganz oben, aber wir können ja vielleicht da mal so ein bisschen. Nee, ganz so leicht ist es dann doch nicht. Und dann gab es ja noch diese Posse um Jackson Irvine. Also da hat ein Aufsichtsratmitglied unter einem Instagram-Post seiner Frau, also Jackson Irvines Frau, geschrieben, irgendwie, du bist bald nicht mehr Teil dieses Vereins, der Verein ist größer als du, sinngemäß, nicht 1:1. Was ist das denn? Also, wieso schreibt da ein Aufsichtsratmitglied, egal wie gerade die Situation rund um Jackson Irvine beim FC St. Pauli ist, eigentlich ja der Kapitän, momentan komplett außen vor. Was bringt einen dazu, bei Social Media sowas nach außen zu tragen? Klar, wurde angeblich schon intern geklärt und. Ich will jetzt auch nicht wieder das ganz große Fass da aufmachen. Ich habe sie vor allem aus den sportlichen Gründen hier als Verlierer aufgeführt. Aber bei diesem Verein, der eigentlich gerade dafür bekannt ist, dass er mit Ruhe, mit Vernunft arbeitet, auch die ganzen Bornemann und Co., grundsympathisch und über Jahre hinweg sehr, sehr solide gearbeitet. Alexander Blessin, auch ein Top-Mann, finde ich. Sehr, sehr cool, sympathisch, nett, immer in Interviews und Co. Und ja. Dann machst du da irgendwie so ein Fass auf aus dem Nichts, wofür es überhaupt gar keinen Grund gibt. Das dazu finde ich Quatsch. Und zum anderen haben sie eben verloren in Bremen. Und ja, das tut dem guten Saisonstart so ein bisschen Abbruch, weil jetzt wird es auch nicht leichter, ne? Mit Hoffenheim-Frankfurt nach der Länderspielpause. Also da könnte eine etwas schwierigere Phase eventuell auch jetzt wieder auf die St. Paulianer zukommen.
Ungewohnte, unruhige Gewässer irgendwie da im Norden. Das kennt man eigentlich eher vom Stadtrivalen. Deswegen irgendwie sehr, sehr komisch. War wahrscheinlich Astra, oder? Das Fass, das da jetzt aufgemacht wurde. Muss ja sein.
Ja, hoffe ich doch. Also ja, zumindest ja. Das, ja.
Ja. Nee, also komisch, diese Irvine-Geschichte habe ich auch nur so am Rande mitbekommen. Er ist ja, glaube ich, verletzt, deswegen hat er bisher noch nicht gespielt. Also ja. Mega seltsam, passt irgendwie nicht zu dem Verein, sollte natürlich auf Bundesliga-Niveau gar keinem Verein passieren, aber gerade dem Verein, der eben, wie du sagst, auch eigentlich zwischenmenschlich sehr viel Wert eben auf den richtigen Ton, auf den richtigen Umgang legt, super komisch. Aber kann man eben, wie du sagst, auch von außen ganz, ganz schwer bewerten. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, im Suff irgendwie aus Versehen was getippt, was man dann später bereut, wer weiß. Wem ist es noch nicht passiert? Deswegen komische Aktion, aber können wir jetzt, glaube ich, weniger bewerten irgendwie als die sportliche. Und ja, da sagst du richtig, paar Niederlagen jetzt am Stück zuletzt und sollte man nicht überbewerten. In Bremen kann man natürlich mal verlieren.
Na klar.
Das war sportlich auch verdient, das muss man sagen. Trotzdem ist es, finde ich, immer noch eine stabile Mannschaft, die auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube auch nicht, dass der Verein sich da jetzt irgendwie von der Spur oder aus der Spur werfen lässt von so einem kleinen Skandälchen.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Gut, mein dritter Verlierer, das ist noch nicht so ganz klar, fehlt noch. Und da habe ich so ein bisschen die Frage gestellt, auch an dich, Anton, wer vom letzten Sonntagsspiel? Da hatte man die Gladbacher, die zu Hause den SC Freiburg empfangen haben. 0:0 am Ende irgendwie, schwierig. Also war jetzt keine große Fußballkost. Unser Experte bei The Zone, Tobi Schweinsteiger, hat es zum Halbzeitfazit so irgendwie gesagt, 0:0, typisches 0:0. Nicht von der besseren Sorte.
Ja.
Also das hat es eigentlich sehr gut beschrieben. Deswegen, mir fällt es schwer, da irgendwas rauszuziehen. Es gab kurz vor Schluss noch so eine Kann-Elfmeter-Szene. Ich bin eigentlich beim Schiri da keinen zu geben für Freiburg. Mansambi, der da so ein bisschen umgeschubst wurde, aber es war für mich nicht genug. Julian Schuster hat sich ultra aufgeregt. Für mich am Ende dann ein unentschiedenes Okay geht, aber glaube ich auch keinem so richtig weiterhilft. Eugen Polanski hat im Interview gesagt, er darf weitermachen nach der Länderspielpause. Also der bleibt erstmal Gladbach-Trainer. Sie sind ein bisschen stabiler geworden, aber sie sind jetzt nicht so, dass sie groß die Sterne vom Himmel spielen. Aber dafür ist wahrscheinlich die Lage in Gladbach auch zu schwierig.
Ja, genau. Es ist so ein bisschen für beide okay, aber für beide auch nicht gut. Deswegen kann man beide als Verlierer, wenn man so will, bezeichnen. Gewinner natürlich nicht wirklich bei einem 0-0. für Freiburg hätte sich natürlich bei den strauchelnden Gladbachern mehr gewünscht. Gladbach hätte durch einen Sieg so einen kleinen Befreiungsschlag machen können. Am Ende hast du es gesagt, es waren 0-0, nicht der besseren Sorte. Und kaufen können sich davon beide nicht so wirklich. Gladbach ist immerhin nicht mehr Tabellenletzter. Das ist ja vielleicht schon mal ein ganz, ganz kleiner Sieg. Und wollen sich jetzt eben auch, wie man rund um den Verein hört, wirklich Zeit lassen mit der Nachfolgersuche für Roland Wirkus. Eugen Polanski erstmal noch weitermachen lassen, finde ich auch okay. Klar, dieses 4-6 da gegen Frankfurt, vogelwild, muss man gefühlt aus der Wertung streichen. Ansonsten war ja auch gegen Leverkusen eine engagierte Leistung zu sehen. Da haben schon danach alle gesagt, ja, vielleicht ist Eugen Polanski der richtige Mann. Und dann kriegst du so auf die Mütze deiner ersten Halbzeit gegen Frankfurt. Und dann sagen alle, boah, der kann ja gar nichts. Also so schnell dreht sich das natürlich auch. Man nehme mal an, nach der Länderspielpause gewinnen sie bei Union Berlin. Dann ist er vielleicht wieder der gefeierte Held. Also da finde ich es okay, dass sie den Ansatz wählen, das jetzt sich auch wirklich Zeit zu lassen. Dann sowohl bei der Wirkus-Nachfolge als auch bei der eventuellen Trainernachfolge oder generell Trainerentscheidung sich einfach Zeit zu nehmen, um dann auch wirklich die richtige Entscheidung zu treffen in einer sehr, sehr komplizierten und schwierigen Situation gerade.
Ja, ich finde vor allem, einen neuen Trainer einzustellen, bevor du einen sportlichen Leiter hast, ergibt ja gar keinen Sinn. Also ja, der genau. Ist ja in der Regel der, der den Trainer dann einstellt und dem auch quasi bevorsteht oder zumindest ihn so ein bisschen zu verantworten hat. Und wenn du dann jemanden holst und dann kommt der neue Sportdirektor und sagt, ah gut, eigentlich ist das nicht meine Art Trainer, die ihr da geholt habt, dann hast du direkt wieder so eine Diskussion im Haus. Deswegen, da wird, glaube ich, Eugen Polanski auf jeden Fall mindestens mal die Zeit bekommen, die es braucht, um einen neuen Sportdirektor zu finden. Und dann muss man eben weiter gucken. Aber es ist für mich gerade eigentlich so der typische Trainerwechsel, wenn man das Spiel gegen Frankfurt rausnimmt oder zumindest was die Leistung angeht, passt es da nicht so ganz rein, dass man am Anfang erstmal so ein bisschen, wir sind jetzt mal ganz bescheiden, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir so ein bisschen den Brand löschen, der hier gerade herrscht und dann schauen wir mal weiter. Ob das jetzt eine langfristige Lösung ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber aktuell ist es okay. Man ist eigentlich recht stabil, bis auf das Spiel gegen Frankfurt, dass man, finde ich, nicht aus der Wertung rausnehmen kann, weil diese erste Halbzeit war nun mal diese erste Halbzeit. Ich finde, man muss eher die zweite dann aus der Wertung nehmen. Aber was sollen sie machen? Ist halt irgendwie gefühlt alles richtig gelaufen bei den Frankfurtern. Dann ist es so. Aber an sich, glaube ich, tun sie gut daran, wie du sagst, jetzt erstmal sich ein bisschen Zeit zu nehmen, zumindest erstmal diese Sportdirektorenfrage zu klären.
Ja, und die Zeit haben sie ja, wie eben schon angesprochen, weil jetzt erstmal Länderspielpause ist. Und auch da wollen wir natürlich den Blick drauf werfen. Zwei Länderspiele stehen an für die deutsche Nationalmannschaft und zwar zu Hause gegen Luxemburg und in Nordirland. Und es ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Stimmung, finde ich, gerade so ein bisschen rund um die Nationalmannschaft. Wo stehen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Und wer sind eigentlich die neuen Führungsspieler? Ist Kimmich der Einzige, der so richtig den Mund mal aufmacht auf dem Platz? Das habe ich jetzt öfter schon gehört, auch bei uns im Sender. Es ist gerade, finde ich, recht kompliziert. Und ja klar, du spielst als Deutschland zu Hause gegen Luxemburg. Ich glaube, da ist dann gar nicht so wichtig, ob jetzt ein Baumann gerade Übelkeit hat und nicht dabei ist und ein Woltemade noch mit Grippe ausfällt, sondern da kommt es dann darauf an, wie souverän du das runterspielst. Mark my words, am Ende schrauben wir da auch noch. Nee, also ich glaube, das Spiel ist so ein bisschen, also Also sind wir mal ehrlich, oder? Da kann doch nichts passieren, oder? Was denkst du?
Also wenn gegen Luxemburg was passiert, dann ist Julian Nagelsmann weg. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, glaube ich, weil eben das eigentlich so eine sichere Nummer sein muss. Das muss ein Sieg mit mindestens 4-5 Toren Unterschied sein. Aber die Slowaken haben sich, glaube ich, auch bis zur Schlussphase schwer getan gegen Luxemburg. Haben dann, glaube ich, dann mit einem Tor Unterschied gewonnen. Also man ist zumindest gewarnt, so wie es aktuell gelaufen ist oder zuletzt in der letzten Länderspielpause gelaufen ist, ist, glaube ich, niemand irgendwie ungefähr vom Gefühl da, wo du als Bayern-Fan gerade bist. Also man ist irgendwie bei jedem Gegner so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht. Ja, die Luxemburger, die haben auch ihre Sterne. Also das hoffentlich nicht. Aber zum Beispiel das zweite Spiel in Nordirland. Also wir haben uns gegen die Nordiren, haben wir uns immer mal schwer getan. Da bin ich sehr gespannt. Und ich glaube generell, wenn nicht beide gewonnen werden, könnte es schon sehr wackeln am Stuhl von Julian Nagelsmann. Weil ich glaube, dann ist einfach die Quali auch so ein bisschen in Gefahr. Deswegen, ich bin gespannt, ja. Ich gehe von zwei Siegen aus, aber ich bin ehrlich gesagt, ich weiß, du zögerst so ein bisschen, aber ich bin der Meinung, wenn die nicht beide gewonnen werden, dann haben wir schon ein Problem und dann ist die Frage, müssen wir was verändern?
Wahrscheinlich hast du irgendwo recht. Ich glaube, dass dann erstmal trotzdem noch nicht an Nagelsmann irgendwie gesägt wird, aber dann ist natürlich die Stimmung im Keller, sind wir uns ganz einig. Und ich hatte es ja anfangs bewusst mal angesprochen, es gibt irgendwie gerade gefühlt noch so zu viele Nebenschauplätze dafür, dass die sportliche Situation sowieso schon eine sehr angespannte ist. Also wer stürmt denn jetzt zum Beispiel, wenn Nick Woltemade wirklich ausfallen sollte, wonach es gerade aussieht? Was ist jetzt eigentlich mit dieser Torwartfrage? Klar, Atubolo wurde nachnominiert, hat er sich mega verdient, aber Was ist denn jetzt eigentlich mit Ter Stegen? Muss er sich jetzt mal endlich einen neuen Verein suchen im Winter? Rudi Völler, Andreas Rettich haben auch noch mal gesagt, also vor allem Rudi Völler, glaube ich, war es, sie würden sich wünschen, dass Marc-André Ter Stegen wieder zurückkommt, aber dafür muss er natürlich spielen und auch gut spielen. Heißt eigentlich im Umkehrschluss, er muss sich einen neuen Verein suchen im Winter. Und was ist denn eigentlich, wenn er, ich glaube, Stand jetzt oder so bis Januar ausfallen, was ist, wenn es doch noch ein bisschen dauert? Und was ist, wenn er dann nicht richtig liefert? Das sind alles so Fragen, die jetzt schon so mitschwirren, weil da ein gewisser Manuel Neuer auch noch irgendwo rumgeistert. Oder sagst du, ja doch, Baumann könnte schon eine Nummer 1 sein für eine mögliche WM 2026. Das, nichts gegen Baumann, ne? Der spielt seit Jahrzehnten souverän und sehr, sehr gut. Aber das ist doch keine Nummer 1 für eine WM in Deutschland. Oder siehst du es anders?
Warte, ich habe mir alle Fragen mitgeschrieben. Ich mache die jetzt der Reihe nach, okay? Nein, also ich finde ehrlich gesagt, für gerade für die Quali ist es gar kein Problem. Diese Torhüter, die wir da jetzt haben, sind da auf jeden Fall gut genug. Ter Stegen bin ich bei den Verantwortlichen. Also ich finde es kacke, wie er da bei Barcelona behandelt wird und gefühlt rausgeekelt wird. Ich finde es aber auch richtig zu sagen, wir können den nicht einfach so wieder als Nummer 1 installieren, wenn er null Spielpraxis hat. Also da ist es dann auch ein bisschen an ihm. Er muss ja nicht aus Barca weggehen. Er muss ja nicht sagen, ich gehe hier um jeden Preis weg und zu irgendeinem Verein. Aber dann muss er halt eben auch damit rechnen, dass er nicht mehr die deutsche Nummer 1 ist. Das ist dann, finde ich, auch eine völlig legitime Entscheidung. Boah, Baumann, ehrlich gesagt, kann man machen. Ich weiß nicht, ich sehe dann vielleicht fast sogar Noah Atubolo als Nummer 1 bei der WM. Das muss man gucken, ja, wie sich die Saison entwickelt. Aber
ja, okay, ja.
Sonst, finde ich, ist der Kader in Ordnung. Stichwort Führungsspieler, da gibt es für mich auch genug. Also gerade wie sich ein David Raum die letzten Wochen, Monate entwickelt hat, finde ich überragend. Schlotterbeck wieder da, Tah sollte das machen. Andrich kann da mal jemanden zusammenfalten, falls es nicht läuft. Da gibt es genug Leute, auch im Mittelfeld. Goretzka ist dabei, Gnabry hat viel Erfahrung. Das sind vielleicht jetzt nicht die wie Kimmich irgendwie alle paar Sekunden irgendwie einen anschreien. Aber das muss ja auch nicht sein. Also man kriegt das von Kimmich halt deutlich mit. Aber das heißt ja nicht, dass die anderen dann irgendwie nur die Klappe halten und ihren Stiefel runterspielen, sondern ich glaube, da gibt es genug Leute mit Erfahrung, die auch einfach wissen, was es braucht in so einem Team, um wirklich auf dem höchsten Level Erfolg zu haben. Ja, Sturm, weiß ich nicht. Da wird es, glaube ich, spannend. Ich glaube, Johnny Burkhardt könnte anfangen, aber Maxi Bayer ist auch gut in Form. Also das sind für mich beides, Optionen, die passen. Und zur Not kann es auch ein Gnabry machen im Sturm. Also ganz ehrlich, ich mache mir da keine Sorgen, was den Kader angeht. Und deswegen, es ist nun mal das Beste, was wir gerade haben. Und deswegen glaube ich, wenn da irgendwas schief gehen sollte jetzt, dann muss man auf den Trainer schauen, meiner Meinung nach. Irgendwann gehen die Ausreden auch aus.
Genau deswegen bist du hier, ja.
Auch wenn ich ein Fan bin von Julian Nagelsmann, das will ich nochmal ganz kurz sagen. Also ich bin auf gar keinen Fall irgendwie einer, der sagt, oh, der muss jetzt weg. Aber ich finde einfach, du kannst nun mal einen Trainer schneller auswechseln als eine ganze Mannschaft. Und da jetzt irgendwas in der sportlichen Führung oder so auszutauschen, ergibt für mich auch gar keinen Sinn. Was sollen sie anderes machen? Und deswegen ist es für mich dann jetzt langsam mal am Trainer, mit Ergebnissen anzukommen. Und das sind eben alles Mannschaften, gegen die man einfach gewinnen muss. Dazu zähle ich auch die Slowakei, gegen die sie verloren haben. Genau, und deswegen, ja, ist es für mich jetzt an Julian Nagelsmann.
Ja, ich hoffe einfach, weil ich bin auch eigentlich immer bei der Nationalmannschaft gefühlt, weil ich einfach Fan bin, muss man ja so sagen. Also ich bin ja immer für Deutschland, ist ja klar. Bin ich eigentlich immer guter Dinge, weil ich auch glaube, dass die Qualität schon da ist. Nur, wie ich anfangs meinte, die Stimmung rund um diese Mannschaft gerade, natürlich aufgrund der Niederlage gegen die Slowakei, ist einfach irgendwo gedrückt. Ich hoffe einfach, dass wir in einer Woche oder wann auch immer wir die Analyse, sage ich mal, zu diesen beiden Länderspielen machen werden, hier sitzen und sagen, boah, geht doch. So, da war wieder eine Mannschaft auf dem Feld, die Spaß gemacht hat. Das ist, finde ich, auch zum Beispiel gegen Luxemburg. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber sorry, das ist Deutschland gegen Luxemburg. Da muss man einfach sagen, da muss die Art und Weise, wie man gewinnt, stimmen. Alles andere wäre allein schon die falsche Herangehensweise. Also ohne den Gegner jetzt komplett zu unterschätzen oder sonst was. Aber wenn du da sagst, okay, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir ein Spiel reinfinden oder so, falscher Ansatz. Also da muss die breite Brust rauskommen und dominiert werden von Beginn an. Und die Qualität hat Deutschland natürlich ohne Frage. Dementsprechend, ja, glaube ich, dass, wie du auch schon rausgestellt hast, das zweite Spiel eine Standortbestimmung wird. Und natürlich, wenn eins dieser Spiele nicht gewonnen werden sollte, geschweige denn eins verloren gehen sollte, dann wird es verdammt düster. Ja, machen wir uns nichts vor. Also ist ganz klar, wenn da irgendwie Punkte verloren gehen jetzt nochmal, dann wird's richtig ekelhaft. Für vor allem Nagelsmann, klar, du hast recht.
Ich glaube, damit ist alles gesagt. Das muss an Motivation reichen für den DFB-Kader, um da jetzt einfach mal zwei überzeugende Siege auf den Tisch zu knallen.
Jungs, wir glauben an euch, ne? Danke nochmal für die zahlreichen Zuschriften auch. Wir wissen, ihr schätzt unsere Analysen. Und wenn ihr nochmal, keine Ahnung, Robin Hack, nochmal an dich, wenn wir dich ansprechen sollen und du nochmal einen Dreierpack machen willst, melde dich gerne.
Das wäre auch zu viel, diese ganzen Zuschriften jetzt vorzulesen.
Ja.
Aber fühlt euch gedrückt und wie gesagt, haut die weg.
So, ich hau uns jetzt erstmal weg. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Moritz, vielen, vielen Dank dir. Und wie gesagt, für euch da draußen nochmal der Appell, ja, wir schaffen es nicht immer genau jeden Montag, aber das liegt an euch. Ihr könnt es ändern. Ihr könnt es ändern. Schickt diese Folge an 3 Personen und nominiert diese, sie noch an weitere 3.
Und 4 Medienhäuser. Gut bezahlende Medien.
Und Jeff Bezos.
Ja.
Also, vielen, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, ich freue mich schon, euch ganz bald wieder mit unseren Fakten zuzulabern. Da kommt was in der Länderspielpause, macht euch drauf gefasst.
Genau, ihr wisst, Länderspielpause, da könnte eventuell mal wieder eine Spezialfolge in euren Feed reinflattern. Also das dann vielleicht eine kleine Entschädigung für die verspätete Folge hier. Und sonst, Anton, dir genauso danke, euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.